Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Strommillionen, Investitionen und trotz weniger Wasser ein Top-Ergebnis. Der Bündner Energiekonzern RePower überrascht mit seinen Jahreszahlen. Was hinter dem Gewinn steckt, gibt es in dieser Sendung. Und die Welt wird wieder farbiger. Der Frühling verwacht aus dem Winterschlaf und es wird merklich wärmer. Wer es jetzt gleich noch in die Höhe auf die Piste zieht, denen zeigen wir, wo man noch ein letztes Mal Skifahren kann. Mein Name ist Dias Fritschi. Anfangen tun wir mit Graubünden und einem Eigenmietwert. Schön, sind wir mit dabei. Jetzt ist es klar, der Eigenmietwert wird nach dem Jahr aus dem Stimmvolk per 2029 abgeschafft. Das hat der Bundesrat bekannt gegeben. Die Gebirgskantone unter Graubünden hätten die Einführung lieber ein Jahr später gehabt. Der Zeitplan für eine alternative Stadt. Der Florian Mani berichtet.
Im Dezember schon hat die Bündner Regierung den Grundsatzentscheid gefällt, um auf die Abschaffung des Eigenmietwerts zu reagieren. Darum tut dem Kanton die Abschaffung per 2029 nicht weh. Sofern kein Problem auftauchen, sagt der Finanzdirektor Martin Bühler.
Wir werden bis Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr die Vernehmlassungsvorlage haben, dann die Botschafter arbeiten. Und dann kommt es halt darauf an, wenn das Referendum nicht ergriffen kommt, dann könnte es gut aufgehen. Wenn das Referendum ergriffen wird, dann wird es herausforderungsreich.
Auch wenn es noch knapp 3 Jahre geht, bis der Eigenmietwert abgeschafft wird, es gäbe ja klare Vision, auch wie ein grosses Loch bei den Einnahmen verhindert werden soll.
Wenn wir schauen, es hat Erst- und Zweitliegenschaften, die vom Eigenmietwert betroffen sind. Man will die kompensieren, man will die aber nicht auf Kosten der Zweitwohnenden überkompensieren. Damit ist alles gesagt, ganz als soll nicht können durch die neue Steuer gleich eingenommen werden wie vorher, aber man möchte, dass vorwiegend genutzte Zweitliegenschaften können besteuert werden, ungefähr auf eine Kompensation abzielen.
Die Bündner Regierung will den Grundriss für die besondere Liegenschaftssteuer auf kantonaler Ebene festlegen. Die Gemeinden können die dann entscheiden, ob sie die Steuer auch einführen wollen. Zum Plan der Regierung hat es verschiedene Rückmeldungen von den Gemeinden gegeben, sagt der Martin Bühler.
Was begrüßt wird, ist die schlanke Lösung, dass man Handlungsspielraum hat. Diskutiert wird, wie stark, wenn wir Subsidiarität gewichten, auch die Gemeindeautonomie berücksichtigen. Es gibt Gemeinden, die lieber hätten, der Kanton würde eher ein bisschen top-down bestimmen. Das ist aber nicht, was bei uns sonst üblich ist. Wenn man Autonomie will, dann hat das immer Recht und Pflichten zur Folge. Wir wollen aber all die Stimmen gut hören.
Wenn alle mit dem Vorschlag einverstanden wären und es kein Referendum gäbe, können die neuen Regelungen frühestens auf das Jahr 2028 eingeführt werden. Der Kanton Graubünden wäre dann für die Abschaffung des Eigenmietwerts per 2029 parat.
Sollte Graubünden bis dann aber nicht eine Lösung parat haben, fehlen dem Kanton jedes Jahr Einnahmen von 40 Millionen Franken. Bei den Gemeinden sind es 30 Millionen Franken. RePower, das grösste Bündner Energieunternehmen, hat für 2025 20% weniger Gesamtleistung und 27% weniger Gewinn ausgewiesen. Trotzdem redet RePower von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Der Markus Seifert hat beim CEO Roland Leuenberger nachgefragt.
Ja, das ist auch so. Oder? Wenn Sie 101 Millionen Gewinn machen, ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Das ist wahrscheinlich das drittbeste Ergebnis, das RePower gemacht hat. Man muss das ja immer im langen Vergleich anschauen. Und eine Reihe unserer Leistung, wie viel Strom wir absetzen oder verkaufen, ist nicht der maßgebende Faktor für RePower, sondern das, was unter dem Strich übrig bleibt.
Jetzt, was waren die grössten Herausforderungen im Jahr 2025?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Oder? Finanziell sind es natürlich zum Teil die Verwerfungen, die wir haben, oder? Geopolitische Verwerfungen. Das ist das eine im Handel, oder? Also können richtig den Markt einschätzen. Und auf der anderen Seite sind es teilweise ganz einfache Sachen, oder? Wenn Sie eine Wasserfassung gerade an Lötsch anschauen, in welchem Gebirge, in welchen Situationen wir da eigentlich unsere Anlagen neu bauen, ist das für unsere Mitarbeiter eine riesige Herausforderung.
RePower sagt von sich selber, sie haben die tiefsten Energiepreise. Aber wenn man es jetzt über das gesamte Paket anschaut, dann liegen wir eigentlich über dem Schweizer Median. Knöpft RePower den Kunden einfach über die Netz- und Grundgebühren überdurchschnittlich viel ab?
Das ist richtig. Wir haben wirklich die mitunter tiefsten Energiepreise, weil unsere Kundinnen und Kunden ja können profitieren, dass sie den Strom eben aus einheimischen Bündner Wasserkraft haben und damit nicht abhängig sind von diesen geopolitischen Entwicklungen. Was sie ansprechen, ist der Netzausbau. Das profitiert ja nicht Rebhalt davon, sondern das ist ja alles reguliert. Oder? Da können wir nicht irgendeinen Gewinn daraus abschöpfen, den wir oft möchten. Und diesen Ausbau den machen wir ja, damit wir die Stromversorgungssicherheit in der Schweiz gewährleisten können. Und in einem zum Teil dünn besiedelten Gebiet wie den Bündner Täler im Gebirge ist das halt entsprechend teuer.
Jetzt, wenn ich meine Stromrechnung anschaue, dann habe ich eigentlich mehr Grundtarife und Gebühren als Energiekosten. Da stellt sich für mich schon die Frage, wenn man da die fixen Grundtarife anschaut, belohnt man da nicht viel Verbraucher? Also wenn man es jetzt als Endpreis auf Kilowattstunde am Schluss rechnet, wären da progressive Preise nicht gerechter? Also wer wenig braucht, der zahlt weniger pro Kilowattstunde und wer viel braucht, der soll auch mehr zahlen.
Sie sprechen richtig an, wer viel Leistung braucht, sollte für die Leistung zahlen. Aber das, was Sie ansprechen, damit die Preise dynamischer werden, damit man vor allem, wenn man ganz viel Leistung möchte beziehen, damit man das auch zahlen soll, das sehen wir auch so. Deshalb wird Repower auf nächstes Jahr hin entsprechende Anpassungen in der Preisstruktur vornehmen.
Im letzten Jahr haben Sie vom Kanton Graubünden eine Konzession für das Kraftwerk Luss bekommen. Wie ist jetzt eigentlich der Stand? Wird es realisiert? Was hat das für eine Bedeutung für Repower?
Der Kanton hat ja die Konzession genehmigt. Bewilligt haben sie die entsprechenden Gemeinden. Jetzt wird eigentlich der zweite Schritt anstehen mit dem Projektgenehmigungsgesuch. Das haben wir im Moment storniert, weil es noch verschiedene Themen gibt, die wir müssen entsprechend vorher bereinigen können.
Aber kommt Kluss oder kommt es nicht?
Das ist ein Entscheid, den schlussendlich der Verwaltungsrat wird müssen entscheiden oder darf entscheiden. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits geht es darum, dass wir die Investitionsbeiträge vom Bundesamt für Energie können sichern können. Dann haben wir noch das Thema mit dem Bundesamt für Umwelt bezüglich der Schwalsunk-Sanierung vom Kraftwerk Kübliss. Und dann, glaube ich, ganz ein wichtiger Teil ist auch die Bündner Regierung, die einen Beitrag kann leisten kann, weil Kluss ist ein sommerlastiges Laufwasserkraftwerk und wir möchten ja vor allem im Winter und Flexibilität haben. Und da hat natürlich der Kanton Graubünden mit der Heimfallstrategie schon Möglichkeiten, das Gesamtportfolio von der Repower zu stärken.
Repower investiert neben der Wasserkraft auch in Solaranlagen, also beispielsweise Madrisa. Ihr habt Windkraft in Deutschland, in Italien, also grüner Strom. Sie pflegen auch ein nachhaltiges Image. Aber gleichzeitig sind Beteiligungen am Atomstrom im letzten Jahr erhöht worden. Sie betreiben thermische Kraftwerke in Italien. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ja, hervorragend. Oder wenn Sie den Ausbau machen von der Erneuerbaren, was ja klar unsere Strategie ist und was wir auch machen, dann brauchen Sie halt gleichzeitig auch, wenn halt die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, dann brauchen Sie immer auch noch Strom. Oder? Und das können wir natürlich gerade mit dem Ausbau zum Beispiel von der Wasserkraft und mit Speicherfähigkeit sicherstellen, aber halt auch mit Bandlast wie zum Beispiel aus der Kernenergie. Und das ist ganz wichtig, nicht nur für die Repower, das ist vor allem für die Stromversorgungssicherheit von Graubünden, aber für die Stromversorgungssicherheit von der Schweiz wichtig heute. Und das wird auch in den nächsten paar Jahrzehnten noch so bleiben.
Herr Leuenberger, Sie verlassen im Juni Repower nach 10 Jahren. Sie werden neu Verwaltungsratspräsident bei der AXPO. Was hat Ihnen nicht mehr gefallen bei der Repower?
Mir gefällt alles bei der Repower. Ich bin verliebt in die Repower. Die 10 Jahre sind für mich mitunter 10 meiner besten Jahre, die ich erleben durfte, beruflich und privat. Und deshalb darf ich schon sagen, ich habe viel mehr ein weinendes Auge, wenn ich gehe, weder die Freude auf die neue Funktion. Wird im Kanton Graubünden auch verbunden bleiben. Wir sind ja familiär hier zu Hause und schauen mit ganz grosser Befriedigung zurück auf die 10 Jahre bei Repower.
Der neue Repower-Chef ist schon bestimmt. Ab dem 1. Juni übernimmt der Michael Roth. Der Solothurner ist bis jetzt Leiter Produktion und Netz bei Repower gewesen. Im Tal unten verwachet langsam die Welt und die ersten Blümchen strecken sich. Es ist Frühling. Oben in den Bündner Bergen läuft noch der Skibetrieb, zumindest in ein paar Gebieten. Wer jetzt noch auf die Piste will, muss aber genau hinschauen. Die Saison geht in die Schlussphase und nicht überall dreht die Lift noch ihre Runden. Etliche Bergbahnen haben schon geschlossen oder stellen den Betrieb in diesen Tagen ein, sagt Markus Moser, Präsident der Bergbahnen Graubünden.
Also im Kanton war es jetzt so, dass am Ostermäntig schon einige Bergbahnen geschlossen haben. Und die anderen, die jetzt noch weiterziehen, die tun auch am 12.04. am Sonntag, also nach dem Ostermäntig, jetzt schliessen.
Am 12. April, also der Sonntagsschluss, ist bei Flims Lax Valera, Arosa Lenzerheide, Davos, Parsen, Jakobshorn, Schkuhl, Avers und Bivio. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ein paar Skigebiete setzen bewusst auf eine längere Saison und planen die auch langfristig. So bleibt der Gorvatsch noch bis Ende April offen. So im Namen Ischgl, dort ist Skifahren sogar bis Anfang Mai möglich. Warum gewisse Gebiete länger offen bleiben, hat weniger mit dem kurzfristigen Wetter zu tun.
Ich glaube nicht, dass das nicht die Nachfrage nach den Touristen ist, weil um in eine Feriendestination können reisen, ist natürlich nicht nur abhängig davon, ob die Bergbahnen offen haben, sondern eben auch, ob die Hotels offen haben. Und wenn alle am gleichen Strick ziehen, dann ist das sicher die richtige Variante.
Heisst, eine spontane Verlängerung, nur weil es gerade schön ist, gibt es kaum. Der Aufwand ist dick mal zu gross, vor allem wegen Personal und Logistik.
Je nach Skigebiet und je nachdem, ob die Arbeiter nachher dann eben auch in den Sommerjob wechseln, das gibt es natürlich auch, dass man Saisonniers haben bei den Bergbahnen, die dann nachher gerade anschliessend wieder irgendwo bei einem Sommerarbeitgeber gehen arbeiten. Wenn aber doch ein Pistenverhältnis, Schneeverhältnis und alles miteinander stimmt, kann man sich sicher auch kurzfristig dazu entschliessen, Teilöffnungen noch weiterhin beizubehalten. Sei es vielleicht eben auch nur am Wochenende. Dann sagt ja, bei einem Tagesausflugsgebiet, wir tun doch nur das nächste Wochenende auf.
Wer also noch einmal Frühlings-Ski fahren will, muss die Beine in die Hände, oder besser gesagt die Skistöcke, und gezielt in die höher gelegenen Gebiete ausweichen. Ob Rennvelo, Mountainbike oder auch das E-Bike. Wenn die Sonne rauskommt, holen die Leute auch ihren Drahtesel aus dem Keller. Das merken auch die lokalen Velomechen. Der Linus Reichelt ist vorbeigegangen.
Sobald die Sonne wieder wärmt und durch das Temperaturen steigen, zieht es viele Leute wieder aufs Velo. Gleich wie die Autogarage mit dem Pneuwechsel haben auch die Velomechen aktuell einen Haufen Arbeit. So auch der Urs Umiker, Inhaber vom Velocenter Imholz in Chur.
Wir sind sehr gut gebucht mit dem Service, sind jetzt irgendwo bei 2 bis 3 Wochen Vorlaufzeit. Also wir sind froh um jeden, der seinen Servicetermin vorab reserviert.
Der Grund, viele Velos sind über den Winter im Keller gestanden und darum vielleicht ein bisschen verstaubt. Dabei geht es beim Service nicht nur ums Putzen vom Velo, sondern vor allem um die Sicherheit im Strassenverkehr.
Grundsätzlich brauchen sie der Gleichservice wie sonst auch unter dem Jahr. Also es geht wirklich darum, dass man einmal im Jahr sein Velo vorbeibringt für einen Jahresservice, dass man weiss, die Bremsen funktionieren, die Schaltung dort, alles ist geschmiert, dass das so alles funktioniert.
Das Velocenter Imholz fliegt nicht nur klassische Velos wie Kindervelos oder Mountainbikes, sondern auch die, die seit kurzem voll in sind.
Dieses Jahr merken wir einen rechten Trend bei den Gravelbike. Das ist etwas, das gerade recht am Kommen ist. Das ist so ein bisschen Offroad-Variante vom Rennvelo einfach ausgedrückt, wo man gleich ein bisschen Kiesstrassen fahren kann. Und das E-Bike ist nach wie vor immer noch auch am Laufen und hat starke Nachfrage.
Gleichzeitig stellen moderne Velos auch neue Anforderungen an die Werkstatt. Vor allem die mit Batterien.
Mitarbeiter brauchen ein grösseres Know-how. Es kommt mehr mit Elektronik dazu, mehr mit Diagnosen, die man über Laptops machen muss, über Computer machen muss. Auch bei den Schaltungen habe ich viel mehr mit Elektronik zu tun. Also das ist schon eine neue Anforderung, die an die Mechaniker gestellt wird.
Darum geht bei solchen Velos auch der Service länger als bei denen ohne Batterien.
Von heute bis zum Samstag ist perfektes Velowetter angesagt. Der grosse Waldbrand in Brusio, die Gemeinde Gloris mit einem viel besseren Jahresabschluss als erwartet und die Arbeitslosenquote. Das gibt es unter anderem in den Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Livio Biondini.
In Brusio ist gestern Nachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, stehen mehrere Löschhelikopter und Feuerwehrleute im Einsatz. Die Bahnlinie von RHB ist bis auf Weiteres gesperrt und es gibt Bahnersatzbusse. Vor Ort sind neben der Feuerwehr Brusio und der Kantonspolizei Graubünden 5 Helikopter von Swiss Helikopter und Heli Bernina sowie ein Superbuma von Schweizer Luftwaffe. Dass die Löscharbeiten nicht behindert werden, hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel eine Luftraumsperre bis morgen Abend verfügt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Waldbrand wegen einem bewilligten Räumungsfeuer auf einer Baustelle passiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Im März hat es im Kanton Graubünden 1446 Arbeitslose gegeben. Das ist eine Quote von 1,3%. Gegenüber dem Februar ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 180 Personen gesunken, wie das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit mitteilt. Die Gemeinde Glarus schließt das Jahr 2025 deutlich besser ab als erwartet. Statt einem budgetierten Verlust von rund 2 Millionen Franken schreibt die Gemeinde einen Gewinn von gut 4 Millionen Franken, wie es er mitteilig heisst. Grund dafür sind vor allem Sparmaßnahmen. Die Gemeinde hat weniger Geld für Personal und den Betrieb ausgegeben und gleichzeitig mehr Einnahmen durch Steuern, Gebühren und Finanzerträge gehabt. Trotz einem positiven Abschluss bleibt die finanzielle Lage angespannt, wie es weiter heisst. Die Verschuldung sei weiter gestiegen und stechen grosse Investitionen an, bei Schulen, am Hochwasserschutz und der Infrastruktur. Fachkräftemangel auf der einen Seite und ungenutztes Potenzial auf der anderen. Im Kanton Glarus sollen künftig mehr Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden. Thies Fritschi.
Flüchtlinge mit einem B-, F- oder S-Ausweis dürfen in der Schweiz arbeiten und gehören offiziell zum inländischen Arbeitsmarkt. Trotzdem wird ihr Potenzial laut dem Kanton Glarus noch zu wenig genutzt, schreibt das Departement für Volkswirtschaft und Inneres. Viele der Flüchtlinge decken sich mit Sprachkursen, Ausbildungen oder Jobcoaching gezielt auf den Einstieg vorbereiten. Gleichzeitig suchen viele Betriebe dringend Arbeitskräfte. Genau da setzt der Bund zusammen mit den Wirtschaftsverbänden an, mit einer neuen Webinarreihe für Arbeitgeber.
Dort zeigen Fachleute unter anderem, wie Betriebe konkret Flüchtlinge rekrutieren, ausbilden oder weiterqualifizieren können. Das erste Webinar ist am 28. April. Anmelden können sich interessierte Firmen direkt beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD.
Abschied und ein Neustart in einem. TIGA ist dieses Jahr zum letzten Mal in der Stadthalle zu Chur und setzt gleichzeitig auf ein ganz neues Konzept. Linus Reichelt.
Ein paar gehen nur wegen dem Essen, gewisse spazieren einfach durch und andere kommen mit einer ganzen Küche heim. So läuft es an der HIGA zu Chur. Die Messe werde sich aber verändern und das ziemlich deutlich, sagt der Fifi Frey, OK-Präsident der HIGA.
Die HIGA war mal eine reine Messe, es war ein Handelsplatz, es war ein Marktplatz. Und das langt heute nicht mehr. Wir haben heute sehr viele Side-Events, eigentlich, die bald grösser sind als die Messe. Also wir müssen heute die Messe viel mehr bespicken mit neuen Elementen, damit die Messe erfolgreich sein kann.
Die Veranstalter würden mit dem auf veränderte Erwartungen der Besucherinnen und Besucher reagieren. Zum Beispiel mit einer neuen Attraktion, einem Seilpark. Ziel sei ein möglichst breites Publikum. Familien, Jugendliche und auch Leute, die nicht nur zum Schauen, sondern zum Mitmachen kommen. Bei den Ausstellern zeige sich die Breite schon jetzt. Von kleinen regionalen Betrieben bis zu internationalen Marken. Dieses Jahr ist zum Beispiel auch Tesla dabei. Ein Unternehmen, das in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik gestanden ist. Für die HIGA sei das aber nicht entscheidend.
Ich glaube, wir wollen Innovationen zeigen. Wir haben sehr viele Automarken vor Ort übrigens. Auch noch andere Automarken, die auch sehr schnell sind, sind auch vor Ort. Und Tesla hat uns angefragt, ob sie dabei sein dürfen. Und selbstverständlich, wir sind da offen für alle. Und Tesla ist übrigens im ersten Stand, wo man überhaupt in der HIGA sieht.
Nebst Innovation und neuen Marken spielen aber auch die wirtschaftliche Situation eine Rolle, weil die letzten Jahre seien für die HIGA finanziell nicht einfach gewesen.
Wir sind wie ein Start-up, wir müssen starten, haben sehr viel Material dazu kaufen. Wir haben 2 Jahre defizitäre Zahlen geschrieben und jetzt sind wir optimistisch. Es ist zwar wieder ein paar Zusatzkosten entstanden beim Aufbau, aber wir sind optimistisch, dass wir dieses Jahr jetzt wirklich in die schwarzen Zahlen hineinkommen und so in Zukunft auch die HIGA auch in Zukunft zum wirklich existieren können.
Darum probieren wir auch ganz neue Konzepte aus. Zum ersten Mal wird die Messe zur Nachtlocation mit dem sogenannten Kitchen Club, der bis um 3 Uhr am Morgen offen ist.
Völlig neues Konzept, das ist ein Risikoprojekt für uns, da gehen wir ganz offen zu. Wir probieren etwas. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass das Publikum immer ein bisschen älter geworden ist und wir wollen ein bisschen gegensteuern. Wir haben am Tag durch ein junges Publikum, aber am Abend im Partybereich dann eher nicht mehr. Und dann haben wir uns entschieden, einen Club zu machen. Das ist die alte HIGA-Küche, wie man so will. Also die Stadthallen-Küche, wo wir komplett umfunktionieren in einen Club. Und also wirklich dort, wo man vor kurzem noch gekocht hat, tut man jetzt tanzen. Und das ist ein völlig neues Konzept, das wir mal austesten tun.
Insgesamt erwartet der Fifi Frey über 20'000 Besucherinnen und Besucher an diesen 4-Tage-Messe.
Ab nächstem Jahr zieht die HIGA in die neue Eventhalle Areon in die Oberau. Und das war es mit dem Info Kompakt. Diese Sendung findet ihr auf radiogriesia.ch. Mein Name ist Thies Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz ein gemütliches Tagli.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.